Deutschlandfunk Kultur heute.
In diesen letzten Takten seines 8. Streichquartetts hat er sich schon mit dem Abschiednehmen auseinandergesetzt. Der Komponist Dmitri Schostakowitsch, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Niedergeschrieben hat er diese Musik in Sachsen im Jahr 1960. Gespielt hat sie das Katior Danell. Mehr zu Schostakowitsch und seiner Bedeutung im Hier und Heute gegen Ende dieser Sendung. Zuvor aber zeitgenössisches Musiktheater in Salzburg. Peter Oetwöschs Vertonung von Anton Tschechows Drei Schwestern, besetzt mit Countertenören. Ein Gespräch mit dem noch Intendanten der neuen Bühne Senftenberg, Daniel Ries, über Fortschritt und Rückschritt auf der Theaterbühne und ein Bericht über Stillstand nach Kahlschlag in der argentinischen Filmbranche. Dazu begrüßt sie Henning Hubert. 27 Jahre alt ist inzwischen die Vertonung von Anton Tschechows Drei Schwestern durch den ungarischen Komponisten Peter Oetwösch. Damals war er Musikpädagoge an der Karlsruher Musikhochschule. Im vergangenen Jahr ist er gestorben. Wie beim Drama ist auch in seiner Vertonung der Aufbau besonders. Beim Theaterstück über Enttäuschungen in Beruf und Beziehung in der russischen Provinz, da gibt es eigentlich nur Nebenhandlungen. Auch bei Oetwösch ist die Form besonders. Es gibt drei Sequenzen, drei Perspektiven auf Tschechows Vorlage. Einmal aus der Sicht von Irina, dann aus der Sicht des Bruders Andrei, dann aus der Sicht von Mascha, nicht aber von Olga. Regie geführt hat in Salzburg der Debütant Jewgeni Titow. In der Premiere war mein Kollege Jörn Florian Fuchs und er ist jetzt live in der Leitung. Ja, Herr Fuchs, wurde es ein spannender, abendfüllender Musiktheaterabend?
Absolut und vor allen Dingen ein raumfüllender und raumgreifender Abend. Ruvus Dit Vizuz hat die Felsenreitschule zugebaut, muss man sagen. Die Arkaden sind, die berühmt sind für diesen Ort, mit denen oft auch mal gespielt wird, mit Licht etwa, sind zugemauert und wir haben eine große Kriegslandschaft. Das könnte eine Eisenbahnstrecke gewesen sein, die zerstört wurde. Links und rechts sind Gleise. Es könnte auch vielleicht ein Bergwerk sein. Also ein, wie man so schön immer sagt, dystopischer Ort, in dem das stattfindet. Und dort gibt es eine Reihe von Verwundeten, von Verletzten, auch von Toten. Es brennt an diesem Abend immer mal wieder. Es wird dann sehr aufwendig, dieses Feuer auch gelöscht. Viel los also für dieses Stück, das eben eher so ein bisschen ins Kammerspiel geht. Aber um es vorwegzunehmen, wenngleich die Intimität mancher Szenen so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist der Raum einfach so stark und auch die Personenführung von Jewgeni Titow, dass einem diese ganze Geschichte nach wie vor sehr nahe geht.
Es gibt zwei Orchester, eins im Graben, eins auf oder ja auch hinter der Bühne. Welche Effekte schaffen Sie?
Das sind Raumklangeffekte, Echoeffekte. Oetwösch war ja so ein Tüftler. Der hat ja zum Teil auch mit dem Instrumentarium viel gearbeitet, in einigen Stücken zum Beispiel sich einem asiatischen Klangkolorit sehr angenähert. In diesem Fall sind das sehr schöne, ja, überraschende Effekte fürs Ohr, wobei das zweite Orchester groß besetzt hinter den Arkaden ist. Das sieht man überhaupt nicht, aber man hört es und es gibt auch zwei Dirigenten. Das Klangforum Wien Orchestra spielt hier unter Leitung von Maxime Pascal und wichtig ist der Co-Dirigent für das zweite Orchester, Alphonse Semin, und eine typische Oetwösch-Welt, die wir da erleben. Also einerseits die großen, manchmal fast elegischen Szenen und dann hat er aber auch eine sehr karge, fast wüstenhafte Klanglandschaft geschaffen für die Seelenzustände dieser Tschechow-Figuren. Das ist musikalisch insgesamt auch sehr, sehr gut gelungen, fand ich.
Bei der Uraufführung des Dramas hat Tschechows spätere Frau eine Schwester gespielt. In Salzburg sind die Schwestern Countertenöre. Warum?
Das ist ursprünglich die Idee, vielleicht auch eine gewisse Fremdheit bewusst reinzubringen von Oetwösch, dass das eben so besetzt sein soll. Es gibt eine autorisierte Fassung, damit das auch Häuser spielen können, die eben Besetzungsschwierigkeiten haben und die Counters nicht herkriegen. Da können es Frauen singen. Hier nun gleichsam die Originalbesetzung. Wir hören jetzt den vierten Counter im Bunde, nämlich Kangmin Justin Kim als Natascha. Eine virtuose Rolle ist das und das ist die Schwester übrigens Natascha von Andrei.
Thank you.
Ja, ordentlich was los, ne? Im Graben und auch auf der Bühne. Die drei Countertenore, Tenöre wurden gesungen von Dennis Orellana, Cameron Schabasi und Arie Nussbaum-Cohen. Die muss man alle mal erwähnen. Die spielen das sehr gut. Die kommen Anfang in weißem Ornat daher, dann in schwarzem, dann in gekleidet wie Diven. Am Schluss sind sie wieder in weiß. Also es ist auch sehr klug mit einer Farbdramaturgie an diesem Abend, finde ich, das Ganze realisiert. Wie gesagt, der einzige Einwand wäre, dass das Bühnenbild diese Überwältigungsästhetik hat. Aber insgesamt packt das extrem und es gab einen nicht sehr langen, aber sehr heftigen und emotionalen Applaus dafür.
Jan-Florian Fuchs live aus Salzburg über die Premiere von Peter Ötvöschs Vertonung der Drei Schwestern.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
In unserer Reihe geht es jetzt ins südliche Brandenburg, nach Senftenberg, wo seit gut 2 Jahren erstmals ein Westdeutscher das Theater leitet. Intendant Daniel Ries. Er kommt aus Leverkusen und positioniert die neue Bühne gegen Rechtsextremismus. Er engagiert sich für Vielfalt und Weltoffenheit. Die Homepage liefert Artikel wie »Wir zeigen Haltung« oder »Gendern«. Ja, aber wie? Bei der letzten Kommunalwahl wurde die AfD in Senftenberg mit knapp 30% stärkste Kraft. Vor 1,5 Monaten wurde bekannt, dass der Vertrag des inszenierenden Theaterintendanten in 2 Jahren ausläuft und darüber hinaus nicht verlängert wird. Vor einigen Tagen konnte ich das Gespräch zu Vorwärts oder Rückwärts mit Daniel Ries aufzeichnen in seinem Urlaub. Nicht um mit ihm über die konkreten Schwierigkeiten mit seinem Vertragsverhältnis zu reden, sondern darüber, wohin sich das Theater entwickelt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wenn wir den Eingang zu Ihrem Theater in Senftenberg nehmen, strömt in der Spielzeit das Publikum da rein oder verlieren Sie Abonnenten?
Wir haben ohnehin ganz wenig Abonnierende, was viele Theater teilen, dieses Schicksal auch im Osten. Also wir leben davon, dass die Leute Lust haben, ein Ticket zu kaufen, das dann tun und zu uns kommen. Das tun sie Gott sei Dank extrem zahlreich. Da bin ich sehr froh. Also unser Publikum reagiert sehr stark auf unser Angebot. Und das Angebot lebt von 2 wesentlichen Punkten. Der eine ist Vielfalt. Also wir sind da für die Kultur relativ alleine zuständig in der Region. Und wir bieten halt alles vom zeitgenössischen Stück, von der Uraufführung der Stückentwicklung bis zum Musical, zur Komödie, zum Klassiker, zum kleinen Format, zum großen Format. Wir bieten alles. Also Vielfalt ist ganz wichtig. Und das andere sind die Inhalte. Wichtig ist, die Themen zu finden, die Menschen wirklich interessieren und die zu verhandeln auf der Bühne, dann kommen die Leute. Und wir hatten ja tatsächlich in der 2. Spielzeit 65.000 Besuchende in einer Stadt mit 23.000 Einwohnern. Das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, 82% Platzausnutzung. Also die Leute kommen freiwillig und die kommen zu uns.
Und der Intendant ist zufrieden mit diesen 82%?
Extrem, mehr als zufrieden, super glücklich, weil also wirklich, wenn wir die Dinge anbieten und mit dem Vorwärts oder dem Rückwärts würde ich sagen, immer, also ne, Erich Honecker hat es 89 gesagt, da war nicht mehr viel Vorwärts in der DDR, aber also Vorwärts immer, Rückwärts nimmer, Rückwärts gibt es gar nicht. Also unsere Gesellschaft wandelt sich rückwärts, das stimmt, wenn man sich den Feminismus anschaut, wenn man sich die Toleranz gegenüber Minderheiten, sexuelle Orientierung anschaut, sind wir ganz schlimm auf dem Rückwärts, aber Theater kann gar nicht rückwärts. Theater muss immer nach vorne gucken, muss immer gucken, wo ist unsere Zukunft, wie gestalten wir unsere Zukunft. Das ist die Aufgabe von Theater, dass wir ein Forum bieten, in dem die Menschen sich darüber Gedanken machen können und Gefühle machen können, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten.
Herr Riese, wenn Sie sagen, rückwärts gibt's aber nicht auf den Theaterbrettern, gibt es nicht doch auch ein Rückwärts hin zu konservativer Ästhetik? Ich frage Sie das auch, weil zum Beispiel Ihre erste Premiere als Regisseur in Senftenberg war ausgerechnet ein Musical, Cabaret, über Liebe, Freiheit und die gefährdete Demokratie der Weimarer Republik.
Aber das ist überhaupt kein Rückwärts. Also die Inszenierung, auf die bin ich sehr stolz, das ist ja immer die Frage der ästhetischen Mittel. Die ästhetischen Mittel, die müssen heutig sein, weil anders geht das gar nicht. Unsere Ästhetik ist ja von heute geprägt, von der Gegenwart und von all dem, was Geschichte mal war. Aber das muss gegenwärtig aussehen. Und wenn man ein bisschen schaut auf unsere Homepage und schaut, bei uns sieht auch Pension Schiller nicht aus wie 1950. Und auch Cabaret sieht zeitgenössisch aus. aus, weil wir es ästhetisch von heute denken. Und anders kann es gar nicht gehen. Und dann findet man im Alten das Ewige, das Neue im Alten und im Neuen, in der Uraufführung, findet man das, was ewig gültig sein kann. Aber die Ästhetik ist immer von heute. Es sind ja auch immer Menschen von heute, die das spielen. Ich kann ja gar nicht historisch Theater spielen. Es sind ja immer, die junge Frau von heute spielt jetzt dann bei uns die Eva im zerbrochenen Krug.
Sind dann die Tradition und leichte Muse wollen, Chimäre?
Also gute Unterhaltung steht bei uns ganz oben drauf auf dem Zettel auch. Wir laden die Leute ein zu den Themen, die sie bewegen in problematischer Hinsicht, also auch Aufarbeitung. Wir haben wirklich relativ viel uns mit der Geschichte der DDR und den Spuren, die sie in den Menschen hinterlässt, beschäftigt, mit vielen Stückentwicklungen. Wir haben die Tagebücher der Brigitte Reimann uraufgeführt und solche Dinge. Aber es geht immer darum, welche Themen bewegen die Menschen. Und die Menschen werden auch bewegt durch gute Unterhaltung. Cabaret ist ja nun wirklich eines der gehaltvollsten Musicals, die es überhaupt gibt. Aber auch einfach nur gemeinsam Freude empfinden. Ich nenne ja Theater immer die Schule der Empathie. Wenn neben mir einer sitzt, der freut sich genauso wie ich über einen Menschen, der vor mir auf der Bühne ist und wir amüsieren uns über den, dann ist das ein wahnsinnig schöner sozialer Vorgang.
Kann man denn nun in der ländlichen Niederlausitz mit dem gleichen Vorwärtsanspruch wie in den Großstädten Theater machen oder doch nicht?
Der Anspruch ist derselbe, die Ausformung ist eine andere. Also wir machen das da in Senftenberg, wir versuchen für jeden ein Angebot zu machen. Wir machen auch die NB-Clubnacht, zweimal im Jahr verwandeln wir das Theater in einen Club mit 3 Dancefloors. Wir machen auch die Kochshow und wir machen auch die Lesung und wir machen in der Bar kleine Formate, freie und so. In der Großstadt muss ich mir wahrscheinlich als Intendant eine Nische suchen, in der ich mit meinem Programm einmalig bin und dass die Leute, wenn wir das sehen wollen, dann müssen wir unbedingt dahin. Das ist natürlich in Senftenberg gar keine Option. Man kann nur für die Gesellschaft in Senftenberg Theater machen, wenn man so vielfältig ist wie wir, finde ich. Wenn ich in einer anderen Stadt Intendant wäre, würde ich gucken, was ist da das Wichtige an meinem Haus, an meinem Theater. Und in Senftenberg ist das Vielfalt, eindeutig.
Ihre Nichtvertragsverlängerung, was meinen Sie, hat die irgendeine Signalwirkung?
Ganz ehrlich, das hoffe ich sehr, also ganz dringend nicht im Hinblick auf die Signalwirkung, das nachzumachen, weil ganz ehrlich, ich bin immer noch relativ schockiert von diesem Vorgang. Und die große Aufmerksamkeit, die das jetzt bekommen hat, das ist ja verrückt, das überrascht mich selbst ein bisschen, hat halt ein bisschen damit zu tun, dass diese Frage von der Freiheit der Kunst, also inwieweit mischt sich Lokalpolitik, sage ich jetzt mal, in die Kunst ein. Also in meinem Vertrag steht das, in jedem Intendanzvertrag steht, dass man künstlerisch nicht weisungsgebunden ist. Das habe ich jetzt auch 3 Jahre lang so erlebt. Ich habe die Kunst so gestalten können, wie ich das wollte. Ich bin in betrieblicher Hinsicht meinem Rechtsträger verpflichtet und da bin ich auch in vielen Punkten weisungsgebunden.
Und das ist so ein Zweckverband der Stadt und des Landkreises, ne?
Das ist ein kommunaler Zweckverband, denn die Mitglieder sind der Landkreis Oberstöbert-Lausitz und die Stadt Senftenberg mit jeweils 2/3, 1/3 Anteilen der Finanzierung, wobei halt den Löwenanteil der Finanzierung das Land Brandenburg übernimmt. Die sind aber nicht Mitglied dieses Zweckverbands. Insofern haben die eben halt auch kein Mitbestimmungsrecht in diesen Fragen, die jetzt zu meiner Nichtverlängerung geführt haben.
Aus dem Ensemble heraus in Senftenberg hat man gehört, dass Sie schon einen Modernisierungsschub geleistet haben, dafür gesorgt haben. Finden Sie dafür Beispiele? Können Sie das nachfühlen?
Ja, das kann ich schon nachfühlen. Das ist ein bisschen meine Geschichte. Ich bin ja sehr spät erst Intendant geworden. Ich bin ja Schauspieler gewesen, dann Schauspieler und Regisseur. Dann habe ich das Kulturmanagementstudium gemacht. Und das Kulturmanagementstudium in Zürich, ich habe halt meine Masterarbeit geschrieben über Unternehmensethik für den Kulturbetrieb und bin auch dann Berater geworden, systemischer Coach und so. Und mir geht es sehr viel um das, wie Theater entsteht. Und das ist eigentlich denke ich jetzt mal, das, was die meinen mit der Modernisierung, so viel Teilhabe wie möglich von allen Mitarbeitenden, so viel Transparenz wie möglich. Dafür stehe ich und das ist schwer. Ich bin ja auch Artbad Fair Mitbegründer und war lange im Vorstand. Wenn man dann mal Intendant wird und hat diese hehren ethischen Ideale und ist dann sozusagen in der Lage, sie umzusetzen oder eben halt auch zu scheitern in dem Umsetzen, das ist ein dickes Brett.
Jetzt sind Sie, Herr Ries, als Leverkusener in Senftenberg. Machen wir mal nicht die Rede von vorwärts, rückwärts, sondern westwärts, ostwärts. Geht es vermutlich für Sie wieder westwärts?
Och, keine Ahnung. Also ich muss mich jetzt bewerben. Ich muss gucken, welche Häuser passen für mich. Worauf habe ich Lust? Also das war tatsächlich meine allererste Tätigkeit im Osten. Ich war 20 Jahre Freiberufler als Schauspieler und Regisseur und eben Berater auch. Ich habe nie im Osten Arbeit gehabt. Das hat sich nie ergeben. Ich habe mich dort jetzt wirklich sehr wohl gefühlt mit der Hinwendung. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt über diese Region und über die Menschen da. Ich freue mich auch auf die zwei Spielzeiten, die noch kommen. Das klingt jetzt immer so, als hätte man den Stuhl schon vor die Tür gestellt. Ich habe noch zwei tolle Spielzeiten. Wir haben eine großartige Eröffnungsphalanx von Inszenierungen vor uns ab Ende September. Ich lade alle ein, herzlich sich die Kunst angucken zu kommen und nicht nur mit mir über die Politik zu sprechen. Also herzliche Einladung nach Senftenberg. Nee, ich weiß das überhaupt nicht. Ich werde jetzt mal gucken, wo Ausschreibungen sind. Ich möchte gerne Intendant bleiben. Mir macht der Beruf Freude. Mir hätte er auch sicher in Senftenberg weiter Freude bereitet, aber jetzt muss ich halt gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt im Osten nicht mehr bewerben würde oder sowas nach dieser Erfahrung. Nein, nein.
Daniel Ries, Intendant der neuen Bühne Senftenberg in unserer Reihe Vorwärts oder Rückwärts. Wohin bewegen wir uns? Jahrzehntelang hatte das argentinische Kino zum Renommee des Landes als große Kulturnation Lateinamerikas beigetragen. Inzwischen steckt es tief in einer Krise, seitdem Javier Milei, der Präsident mit der Kettensäge, seinen Kulturkampf ausgerufen hat. Aktuell herrscht nach einem Kahlschlag lähmender Stillstand in der argentinischen Filmszene. Wie die Branche damit umgeht, berichtet Peter B. Schumann.
Inzwischen sind die dramatischen Folgen des von Präsident Milei vor gut eineinhalb Jahren entfesselten Kulturkampfs unübersehbar, vor allem für den argentinischen Film. Sein wichtigstes Förderungsinstrument, das staatliche Filminstitut Inca, wurde zwar nicht beseitigt wie das Theaterinstitut, aber auf einen bürokratischen Apparat verzwergt. Zu den Folgen sagt der Filmkritiker Luciano Monteagudo vor zwei Wochen:
Seit Anfang 2024 bis heute wurde nicht ein einziger Spielfilm gefördert, was zu einem weitgehenden Stillstand der Produktion und zu hoher Arbeitslosigkeit in allen Bereichen geführt hat. Und das Schlimmste, es gibt kein Anzeichen der Veränderung.
Nach einer neuen Studie der Schauspielervereinigung sind rund drei Viertel der von ihr vertretenen Künstlerinnen und Künstler arbeitslos oder gehen anderen Beschäftigungen, beispielsweise als Taxifahrer, nach. Gleiches gilt für alle von der Filmproduktion abhängigen technischen und organisatorischen Arbeitsgebiete, sowie für das Filminstitut. Luciano Monteagudo.
Deja sin trabajo a muchísima gente.
Im Inca wurden 800 Angestellte entlassen. Es blieben nicht mehr als 200 übrig. Mit diesem rudimentären Rest sind die vielfältigen Programme der Filmförderung nicht mehr durchzuführen, zumal vor kurzem weitere Leute auf die Straße gesetzt wurden. Es findet eine Zerstörung des Instituts von innen her statt.
Die Finanzierung des Apparats und seiner Aufgaben ist nicht das Problem. Eigentlich müsste das Filminstitut im Geld schwimmen, denn ständig fließen die Gebühren der Filmabgabe von den Kinokassen, dem Fernsehen und den Streamingdiensten in sein Budget. Es geht wohl eher um die politische Intention des neuen Direktors Luis Pirovano. Er ist nicht vom Fach, sondern kommt aus der Wirtschaft und behauptete am Beginn seiner Amtszeit im Januar 2024 auf der Webseite des Instituts:
El Inca estaba mal administrado.
Das Inka war schlecht verwaltet und schlecht konzipiert. Es war dazu da, die strukturelle Arbeitslosigkeit Argentiniens zu verdecken und dem Sektor zu gefallen, statt ihm zu helfen.
Klar gesagt, Es soll ein Selbstbedienungsladen der Filmbranche gewesen sein. Und nun wurde es von Luis Pirovano zu einem Werkzeug der ideologischen Auseinandersetzung im Millets Kulturkampf degradiert. Dem Sektor mit den gesellschaftskritischen Filmen wurden sämtliche staatlichen Mittel entzogen, die Produktion sozusagen ausgetrocknet. Als Ausweg boten sich die Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon an. Luciano Monteagudo.
Sie produzieren jedoch nur sehr wenige Filme. Und das ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit einer Film- und Kulturindustrie. Diesen Produktionen fehlt jede Identität, denn sie werden nach dem gleichen Muster hergestellt. Die Produzenten verlieren außerdem das Eigentumsrecht, weil ihre argentinischen Filme zum Besitz eines ausländischen Streamingdienstes werden.
Deshalb haben die Filmschaffenden erneut protestiert. Es geht ihnen natürlich um ihre Existenzgrundlage, aber genauso um eine der berühmtesten und international gefeierten Ausdrucksformen, das argentinische Kino. Und nicht zuletzt um den Wahnsinn eines demokratisch gewählten Staatspräsidenten, der angetreten ist, um die nationale Kultur zu zerstören.
Urteilt Peter B. Schumann. Der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch ist heute vor 50 Jahren gestorben. Er wurde 68 Jahre alt. Wie kein anderer, vielleicht noch Prokofjew, hat er die Stalinzeit und darüber hinaus die Sowjetzeit musikalisch geprägt als Komponist, Pianist und Musikpädagoge. Sein Leiden an Aufführungsverboten wie an Auftragskompositionen durch die KPdSU, sie ist legendär. Wir kehren noch einmal zurück zum 8. Streichquartett vom Anfang dieser Sendung. Komponiert hat es Schostakowitsch 1960 beim ersten seiner beiden Erholungsaufenthalte in der sächsischen Schweiz im Kurort Gorisch. Da war er nochmal 1972 mit seiner Frau Irina. Untergebracht waren sie im ehemaligen Gästehaus des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, was heute ein Hotel ist. Alljährlich gibt es die internationalen Schostakowitsch-Tage Gorisch und dessen künstlerischer Leiter, Tobias Niederschlag, den habe ich vor der Sendung gefragt, ob für ihn Schostakowitsch auch ein Beispiel ist für einen widerständigen Musiker in einem ihn umgebenden autoritären System.
Ja, ein Paradebeispiel, würde ich sagen. Denn man kann die Biografie, auch das Leiden unter dem Sowjetregime, eigentlich nicht vom Schaffen vom Werk Schostakowitschs trennen. Also das ist sehr eng biografisch miteinander verbunden. Und es gibt ja etliche Werke, die einerseits öffentlich verurteilt wurden, aber andererseits auch diesen Widerstand latent zum Ausdruck brachten. Das war ja so eindeutig nicht möglich. Also Schostakowitsch hat in vielen seiner Werke auch Botschaften versteckt, nicht zuletzt auch sein eigenes Namensmotiv DSCH. Und dann gibt es aber, das macht die Sache ein bisschen problematisch, natürlich auch ganz eindeutig propagandistisch geprägte Werke, die er schreiben musste, um sich zu rehabilitieren oder auch einfach im System zu arrangieren. Das gehört zur Persönlichkeit Schostakowitschs auch mit dazu. Aber man muss in diesem Zusammenhang immer sagen, Schostakowitsch ist nicht der berühmte Komponist, der er heute ist für seine Propagandastücke. Die werden nämlich in der Tat wirklich sehr selten gespielt, sondern für die anderen Werke, in denen er Botschaften vermittelt hat oder wo er einfach einen ganz authentischen Humanismus auch zum Ausdruck gebracht hat.
Und den für Sie auch immer unter enormem Anpassungsdruck?
Ab den 1930er Jahren auf jeden Fall. Er ist ja 1936 zum ersten Mal öffentlich verurteilt worden für seine Oper Lady Macbeth vom Zensk. Das war wirklich ein biografischer Einschnitt.
Chaos statt Musik.
Richtig. Der Pravda-Artikel. Ganz genau, er wurde aller öffentlichen Ämter enthoben, seine Werke durften nicht gespielt werden. Und seitdem hat er dann auch seinen Kompositionsstil geändert, angepasst an die Prämissen des sozialistischen Realismus. Vordergründig muss man dazu sagen, viele Werke, wie soll man sagen, bringen trotzdem die Wahrhaftigkeit zum Ausdruck, aber doch in sehr verschlüsselter Art und Weise. Das war von da an, wie soll man sagen, der Rahmen, unter dem er komponiert hat, eigentlich bis an sein Lebensende.
Spüren Sie manchmal da heute eine neue Aktualität?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man sieht, wie Schostakowitsch heute wieder vereinnahmt wird in Russland, wo propagandistische Werke von ihm gespielt werden oder andere Werke auch sehr eindeutig zu Propagandazwecken missbraucht werden, so muss man es leider sagen. Das ist natürlich die Kehrseite, wie soll man sagen, dieser Zweideutigkeit, die in dieser Musik auch drinsteckt. Ja, deshalb ist es uns ganz wichtig, auch zum Beispiel mit dem großen Festival, was wir am Gewandhaus veranstaltet haben im Mai, aber auch bei den Schostakowitsch-Tagen eigentlich in jedem Jahr, die die Biografie mehr in den Vordergrund zu rücken, auch das persönliche Schicksal und eben die versteckten Botschaften, die Schostakowitsch da vermittelt hat, um zu zeigen, dass er eben kein angepasster Komponist war, sondern unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen gearbeitet hat.
Sie sind ja auch Leiter in Leipzig des Konzertbüros am Gewandhaus. Schostakowitsch und Leipzig, das wäre ab dem Besuch des Bachfests 1950 ja nochmal ein eigenes Kapitel oder sogar noch früher mit dem Dirigenten Bruno Walter 1929. Der hat da schon die erste Sinfonie dirigiert von ihm. Gehen wir mal nochmal nach Gorisch. Schirmherrin der internationalen Schostakowitsch-Tage Gorisch ist ja die Witwe Irina. Geheiratet haben die beiden 1962. Vergangenes Jahr haben sie sie auch ausgezeichnet. Wie geht es ihr und welche Rolle spielt sie für die Pflege des Schostakowitsch-Erbes?
Also sie ist ja im letzten Jahr 90 Jahre alt geworden und wie ich mitbekommen habe, ist ihre Gesundheit einigermaßen stabil. Wir haben auch regelmäßigen Kontakt zu ihr von Seiten der Schostakowitsch-Tage. Sie ist ja auch unsere Schirmherrin und begleitet dieses Festival eigentlich von Anfang an. Sie war auch beim ersten Festival 2010 vor Ort und Sie haben es ja eben schon gesagt, bei Schostakowitschs zweitem Besuch in Gorisch 1972 war sie auch schon mit dabei. Also das ist ein Ort, der ihr wirklich sehr wichtig ist. Ja, die Schostakowitsch-Pflege ist ihr ganz besonders wichtig. Sie hat ja zwei große Zentren gegründet. Das eine ist ein großes Schostakowitsch-Archiv in Moskau. Und dann gibt es aber auch in Paris, wo sie quasi eine zweite Wahlheimat auch hat, ein Schostakowitsch-Zentrum, das sich auch der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Werke ihres verstorbenen Mannes widmet. Also da kann man wirklich sehr viele interessante Dinge entdecken. Und wir haben auch schon vielfach von diesem engen Kontakt profitiert. Es gibt eine wunderbare Musikwissenschaftlerin in Moskau, Olga Digonskaya, die das Schostakowitsch-Archiv leitet und immer wieder in den letzten Jahrzehnten auch Fragmente oder unvollendete Werke von Schostakowitsch aufgefunden hat, die bis dahin überhaupt nicht bekannt waren und uns doch etliche dieser Werke in Gorisch auch zur Uraufführung anvertraut hat. Also man konnte neben dem Kammermusikschaffen, auch neben dem 8. Streichquartett, das natürlich in Gorisch regelmäßig aufgeführt wird, eben auch immer wieder Dinge entdecken, die es bis dahin gar nicht gab, also die wirklich erst uraufgeführt wurden. Und ich bin sehr froh, dass wir in diesem Jahr, also im Gedenkjahr, viele dieser Trouvaillen, so nenne ich das jetzt mal, auch auf einer CD bei der Deutschen Grammophon veröffentlichen konnten, wo man diese Dinge jetzt auch hören kann. Das ist wirklich ein großer Glücksfall.
Sagt Tobias Niederschlag, künstlerischer Leiter der internationalen Schostakowitsch-Tage Gorisch. In der Kathedrale Maria Himmelfahrt, auch Moscheekathedrale von Cordoba genannt, hat es gebrannt. Wie groß der Schaden ist, dazu mehr in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Auf den ersten Blick, da scheint der Schaden recht klein auszufallen, zumindest flächenmäßig. Denn er ist wohl nur auf zwischen 25 und 50 Quadratmeter der Kathedrale sind betroffen. Das berichtet unter anderem die spanische Zeitung El País. Doch zunächst, da war der Schrecken groß, denn riesige Rauchwolken über dem einzigartigen Gebäude hatten am späten Freitagabend Bewohner und Touristen aufgeschreckt. Viele befürchteten, dass das Gebäude würde ein ähnliches Schicksal erleiden wie 2019 die komplett abgebrannte Kathedrale Notre-Dame in Paris. Der Brand in Cordoba ist jedoch sehr viel glimpflicher verlaufen. Ausgelöst durch einen Kurzschluss einer Kehrmaschine war er laut Behördenangaben schon nach 1,5 Stunden unter Kontrolle. Die Kathedrale, die als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet ist, wurde heute Morgen schon wieder für Besuchende geöffnet. Die Debatte um das Genderverbot von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nimmt weiter an Fahrt auf. Weimers Drängen, dass alle öffentlich geförderten Institutionen nicht mehr gendern sollten, stößt unter anderem auf Kritik beim Vorsitzenden des Kulturausschusses, dem grünen Politiker Lehmann. Er sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, ist Herr Weimer eigentlich Kulturstaatsminister oder missionarischer Kulturkämpfer? Auch der Deutsche Journalistenverband kritisiert den Vorstoß als gravierende Grenzüberschreitung. Die Leiterin der Duden-Redaktion Neuhaus riet, das Gendern nicht auf Sonderzeichen wie Gendersternchen zu reduzieren. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, sich geschlechtsübergreifend und geschlechtssensibel auszudrücken. Der Architekt Hinrich Baller ist tot. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Inken tat er das, was viele versprechen, aber nicht immer alle einhalten. Sie bauten für die Menschen. Die Gebäude hatten flexible, unkonventionelle Raumzuschnitte, Grün, das an den Außenfassaden hochwächst, und gemeinschaftliche Begegnungsräume. Dinge also, die gut in die heutige Zeit passen und die zur Auszeichnung mit dem großen Preis des Bunds Deutscher Architekten vor 2 Jahren für das einstige Ehepaar führte. Heinrich Baller baute unter anderem Einkaufszentren, Sporthallen, das Botschaftsgebäude der Dominikanischen Republik in Wilmersdorf. Der 1936 in Stargard, dem heutigen Polen geborene Baller, galt als eigenwillig. Er war nicht nur Praktiker, sondern auch Theoretiker. Wie heute bekannt wurde, starb er bereits am 23. Juli nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren.
Nach uns die Information am Abend mit Jonas Rehse. Ein Thema, das Gedenken an den 80. Jahrestag des US-amerikanischen Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Nagasaki. Hier verabschiedet sich Henning Hubert.